Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Norbert Lee zu Ihnen und sein Thema lautet: Auf die Mitte kommt es an. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Guten Morgen zusammen. Auf die Mitte kommt es an. Bezirk Mitte, das ist der zentrale Bezirk der deutschen Bundeshauptstadt Berlin mit knapp 360.000 Einwohnern. Nur das Zentrum. Insgesamt hat Berlin ja 3,5 Millionen. Bezirk Mitte, das ist der Verwaltungsbezirk von Berlin mit dem Sitz des Bundestages, des Bundesrates und der Bundesregierung. Also die deutsche Bundesregierung sitzt tatsächlich in der Mitte von Berlin. Von dieser Mitte aus wird ganz Deutschland regiert. 80 Millionen Menschen. Nun, auch das Christentum hat eine Mitte und die sollte uns regieren, bestimmen. Das ist unser Herr Jesus Christus. Aber leider wird er manchmal unbewusst, man merkt das gar nicht so richtig, oft doch an den Rand gedrängt und man ist selbst die Mitte. Man meint, ich habe Jesus Christus im Zentrum. Aber wenn man mal so richtig in sich geht und stille wird, dann stellt man manchmal fest, nein, eigentlich bin ich es ja, der hier im Zentrum ist, mit meinen Gedanken und Meinungen und ja, all das, was ich mir so festgelegt habe. Und Jesus Christus, der ist so ein bisschen an den Rand gerückt. Eigentlich geht es mir nur um mich oder uns als Gemeinde nur um uns. Jesus darf die erste Geige spielen, oh ja, aber er darf nicht der Dirigent sein. Und wir meinen, wenn er die erste Geige spielt, dann sei er in der Mitte. Das ist aber nicht so. Das geht nur, wenn er der Dirigent ist. 10 Punkte, das ist mir so gekommen. Ich saß an meinem Schreibtisch und ich war etwas am Lesen. Und dann fiel mir ein Vers auf mit in der Mitte und dann habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch mal was. Und dann habe ich das für mich erstmal so rausgeschrieben, ganz frei einige Verse, es sind insgesamt 10 Verse, die ich gefunden habe. Man könnte natürlich noch mehr finden, die uns Jesus in die Mitte darstellen. Und dann habe ich gedacht, das kann man so gut anwenden, das kann ich anwenden auf mein Leben, das kann man anwenden auf Gemeinde Jesu. Und diese 10 Punkte wollen wir mal durchgehen. Das erste, das ist hier Jesus, der Lernende. Und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn, der Herr Jesus war damals 12 Jahre alt, im Tempel sitzen mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Jesus, der Sohn Gottes, von Ewigkeit Gott, der Lernende, weil er wirklich Mensch wurde, ganz und gar Mensch. Kürzlich lernte ich den Enkel eines Bekannten kennen und der hat irgendetwas gemacht, etwas Gutes gemacht und dann habe ich den Enkel gelobt, da habe ich ihm gesagt, Mensch, so ein kleiner Stöpke, das hast du aber fein gemacht und da guckt er mich mit ganz großen Augen an und dann sagt er, ja, ich gehe ja auch schon in den Kindergarten. Ich habe gedacht, ja gut, das ist ja toll, ne, für das Stadium des Lebens und notwendig, aber da muss noch viel folgen, oder? Da muss noch viel folgen, da hat er noch viel vor sich. Aber so beginnt es. So war das auch mit Jesus. Jesus hatte es nötig, als Menschensohn unterrichtet zu werden und zu lernen. Er wuchs körperlich. Was meinen Sie? Musste Jesus laufen lernen? Natürlich. So wie Sie und ich. Er entwickelte sich geistig. Musste Jesus sprechen lernen? Ja, selbstverständlich. Das ist nicht, wie der stolze Uropa einmal gesagt hat zu einem Mann, dessen Kind da an den Zeitungen am Rumwühlen war, und dann sagt er ganz stolz zu diesem Mann, es war so ein Baby, ja, mit Zeitungen am Spielen, ja, mein Enkel kann schon lesen. Und der Mann sagte, ach ja, er soll doch mal vorlesen. Nee, nee, sprechen kann er noch nicht. Wir müssen lernen. Jesus hat gelernt und er entwickelte sich auch geistlich. Jesus konnte nicht von Anfang an die Tora auswendig. Er war unter den Lehrern im Tempel und er wurde unterrichtet. Und hier beten wir an, hier bete ich an, über die wahre Menschwerdung des ewigen Sohnes Gottes. Und liebe Geschwister, das möchte ich schon so als Beispiel nehmen für uns, und ich habe das wirklich auch für mich genommen, ganz persönlich. Es ist so unendlich wichtig, dass wir uns geistlich entwickeln. Dass wir geistlich an Erkenntnis zunehmen, das ist ein vorrangiges Ziel in der Bibel. Was heißt das aber? Ich möchte mal lesen, 2. Petrus 3, 18, Petrus sagt, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wachst in seiner Erkenntnis, in der Erkenntnis der Person Jesu Christi. Ja, wie geht das? Dass ich mehr bete, dass ich mir immer vorstelle, wie er so ist und irgendwie ihm nachahme. Wie geht das? Wie funktioniert das? Nein, das funktioniert nur so, dass ich in sein Wort hineinschaue und sehe, die Entfaltung des Wortes Gottes von den Evangelien an, durch die ganze Bibel hindurch, im Neuen Testament, also die ganze Entfaltung, Offenbarungen über den Sohn Gottes. Und wenn man dazu bereit ist, dann kann man manchmal staunen, wie viel unentdeckte Dinge es noch im Neuen Testament gibt. Der Paulus sagt es ähnlich über Gott, Epheser 1, 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. In was sollen wir zunehmen? In welcher Erkenntnis? In der Erkenntnis seiner selbst. Also in der Erkenntnis Gottes. Es hat einmal jemand gefragt, glauben wir alles, was in der Zeitung steht? Was würden Sie sagen? Nein. Glauben Sie alles, was in der Bibel steht? Ja. Warum lesen Sie denn so viel in der Zeitung? Kommt nicht von mir. Ich habe das auch mal irgendwo aufgeschnappt. Wo Jesus die Mitte ist, da gibt man sich nicht mit dem Stand zufrieden, an dem man ist. Da möchte man an Erkenntnis der Schrift wachsen und zunehmen. Und da sind manchmal auch Korrekturen nötig. Das ist so. Das ist immer bei einer Entwicklung, das ist in der Wissenschaft so, das ist in der Mathematik so, überall. Ja? Das wirkt also der Heilige Geist. Zweitens, Jesus, der Unbekannte. Da lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 26. Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe euch mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Das ist so ein Wort, das überliest man so gerne. Mitten unter euch ist einer und ihr kennt ihn nicht. Puh. Man kann das auch übersetzen, den ihr noch nicht kennt oder mit dem ihr nicht vertraut seid. Ist das nicht die Not unserer Gesellschaft? Da ist Jesus ja irgendwie vom Namen her bekannt. Er ist unter uns, er ist uns allen nahe. Aber er wird gar nicht erkannt. Da gab es eine Befragung vom norddeutschen oder ostdeutschen Sender MDR. Und in dieser Befragung hieß es, dass nur rund 20% der Menschen in Ostdeutschland den Feiertagen Christi Himmelfahrt und Pfingsten eine religiöse Bedeutung beimessen. Nur 20%. Das heißt, 80% wissen gar nicht, was dieser Feiertag Himmelfahrt und Pfingsten bedeutet. Es geht dann weiter und es heißt, dass es in Westdeutschland etwa ein Drittel ist, so 35%. Nur 35% von ungefähr 80 Millionen Menschen wissen, und dann wissen sie es auch noch nicht genau, aber sie wissen zumindest, irgendwie haben diese Feiertage was mit Religion zu tun, mit dem Christentum. Und zwei Drittel wissen es nicht, also laut dieser Umfrage. Und bei einer in München veröffentlichten Befragung eines Institutes, da heißt es, dass 15% der 20- bis 29-Jährigen antworteten auf die Frage, was denn Ostern für sie bedeute oder was sie eine Meinung für Ostern haben. Die sagen, ja, an Ostern feiern wir doch die Geburt Jesu. Und nicht wenige gaben sogar bekannt, nein, Ostern, das ist der Anlass wegen der Hochzeit von Jesus damals. Da hat Jesus geheiratet und darum feiern wir Ostern. Gut, wir könnten jetzt sagen, das ist erschreckend. 9% aller Befragten wissen überhaupt nichts vom religiösen Hintergrund des Osterfestes. Ist ja nicht gerade wenig. Das ist, wie gesagt, die Not des Menschen, dass wir um ihn theoretisch wissen, irgendwie religiös wissen, von der Kirche aus oder vom Elternhaus aus, es ist uns anerzogen. Oder wir sind in den Konfirmations- oder Kommunionsunterricht gegangen, in die Sonntagsschule, aber da ist gar keine persönliche Beziehung zu ihm. Er ist mitten unter uns und viele kennen ihn gar nicht. Persönlich, in ihrem Herzen. Dazu braucht es mehr. Eine persönliche Hinwendung zu ihm, beziehungsweise eine Lebensübergabe, eine ganz konkrete Lebensübergabe. Und dann geht einem plötzlich das Herz auf und Christus ist das Zentrum. Vor einiger Zeit war das, da rief mich ein Mann an, ein Schweizer aus Brasilien. Er kommt aus dem Raum Basel und er ist mittlerweile pensioniert. Und mit der guten Schweizer Pension lässt es sich ganz gut in Brasilien leben. Das hat aber auch mit familiären Dingen zu tun. Auf jeden Fall ist er vor 12 Jahren aus der Schweiz ausgewandert nach Brasilien, sagte er mir am Telefon. Und ja, wie das manchmal so ist, er bekam irgendwo, irgendwann, irgendwie bekam er ein Büchlein geschenkt. Und zwar das Büchlein, darum hat er angerufen, warum es sich lohnt, Christ zu sein. Naja, und er war ja am Packen und dann hat er dieses Büchlein auch genommen und mit eingepackt und er hat dieses Büchlein mit nach Brasilien genommen und dann lag das da irgendwo. Und nach Jahren kam er in sehr tiefe persönliche, familiäre Krisen. Und dann hat er sich auf einmal an dieses Büchlein erinnert. Er war Kirchenchrist, er hatte sogar verhältnismäßig regelmäßig in der Bibel gelesen. Und dann erinnerte er sich an dieses Büchlein und sagte, Mensch, das muss ich doch mal hervorkramen. Er hat das gesucht und gefunden und dann hat er darin gelesen, hat das ganze Büchlein durchgelesen, dann hat das weggelegt und dann hat er keine Ruhe gekriegt und hat das nochmal gelesen und wieder weggelegt und immer noch keine Ruhe gehabt und hat gesagt, jetzt lese ich einfach nochmal und hat das wieder hervorgeholt und wieder drin gelesen und auf einmal hat er sich gesagt, so, das ist jetzt einfach Zeit, ich mache jetzt das, was in diesem Büchlein steht. Ich übergebe mein Leben Jesus Christus. Und dann hat er das getan und siehe da, er bezeugt, ich bin ein neuer Mensch. Das ist jetzt 4 Jahre her. Ich bin ein neuer Mensch und er hat mir aufgezählt, was er heute alles macht. Er ist sehr engagiert in Brasilien in christlicher Art und Weise. Sehen Sie, da kann man Christ sein, da kann man Kirchenchrist sein, da kann man sogar in der Bibel lesen. Man hat kein persönliches Verhältnis zu Jesus. Persönliche Lebensübergabe. Frage, ist Jesus in Ihnen oder in dir noch der große Unbekannte? Du weißt um ihn, aber du kennst ihn noch gar nicht. Da. Drittens, Jesus der Unantastbare. Jesus der Unantastbare, Lukas 4, Vers 30, er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Herrlich. Stellen Sie sich mal vor, da gab es ja keinen Ausweg. Da sollte er den Berg hinuntergestürzt werden. Ich erkläre mal ganz kurz den Zusammenhang. Folgende Situation: Jesus war in der Synagoge von Nazareth und dort las er aus dem Buch Jesaja vor und er betonte dann in der Synagoge und sagt: Heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt worden. Und er stieß damit, mit dieser Aussage stieß er auf Ablehnung und Unglauben. Und die Leute in der Synagoge, die reagierten folgendermaßen, die sagten: Du bist doch nur der Sohn von Josef. Also ein Mensch wie jeder andere. Sie glaubten nicht an seine Messianität. Dann sprach der Herr daraufhin von Heiden, die Gott angenommen hatte, zum Beispiel von einer Witwe in Zarpat, wo Elia hingeschickt wurde von Gott, oder von dem aussätzigen Syrer, dem Hauptmann Naeman. Und wie Gott diese Heiden geholfen hat, sie gesegnet und gerettet hat, sie geheilt hat und wie Israel leer ausging. Und als die das gehört haben, da waren die so erbost, was, nicht Israel, die fremden Heiden, und dann führen sie ihn da nach Nazareth auf einen Berg und wollen ihn den Berg hinabstürzen. Und es heißt, er ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Konnten es nicht. Ist doch klar. Immer übrigens, wenn wir in Israel sind, auch mit Freddy Winkler, man weiß nicht, ob das jetzt der Berg ist, aber da fahren wir auf einer Anhöhe, wo man so schön auf Nazareth schauen kann. Und manche meinen eben, das sei der Berg gewesen, wo Jesus heruntergestürzt worden wäre. Aber Jesus war nicht der Willkür der Menschen ausgesetzt. Er ging mitten durch sie hindurch. Er hat es ja selber gesagt: Niemand nimmt das Leben von mir, wenn ich es nicht selber gebe. Ich habe die Macht, es zu geben, und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Stellen wir vor. Jesus hatte in sich, da spricht jetzt seine Göttlichkeit, die Macht, das Leben wiederzunehmen. Und vorher hatte er die Macht gehabt, es zu geben. Als dann seine Stunde allerdings gekommen war, da schickte er sich in diesen Auftrag und er sagte: Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und hier die Frage an uns: Was meinen Sie, ist die Gemeinde Jesu dem Schicksal ausgeliefert? Die Gemeinde Jesu ist dem Schicksal nicht ausgeliefert. Ich hörte dieser Tage eine Geschichte. Also da ist eine Jugendgruppe, mir erzählte das mein Schwiegersohn, da ist eine Jugendgruppe, die ist Schlitten gefahren. Und dann ist er dann den Berg eben runter mit den Schlitten und so. Und auf einmal kam ein wildfremder Mann da vorbeigefahren mit seinem Schlitten und zieht einem von den Jugendlichen den Schal vom Kopf oder vom Hals. Aber nur so aus Spaß. Und er fährt weiter und irgendwann lässt er so demonstrativ den Schal fallen. Ja, und die anderen kommen an dieser Stelle, heben den Schal auf und sehen, in dem Schal ist ein Schlüssel. Und dann fahren die weiter und kommen unten an und da ist ein Jugendlicher, der sucht verzweifelt seinen Schlüssel. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Haben Sie es verstanden? Da reißt ein Mann willkürlich den Schal weg und schmeißt den irgendwo hin und der Schal fällt genau da hin, wo der Schlüssel ist. Und der Jugendliche kriegt seinen Schlüssel wieder. Sehen Sie, Gott kann. Wir sind nie dem Schicksal ausgeliefert. Aber wenn es seinem Plan entspricht, dann lässt er auch Unglück zu, Krankheit, mancherlei Anfechtung. Und es ist nie sinnlos, hat immer einen Plan. Es gibt da viele Antworten, zum Beispiel, es ist eine Botschaft für andere, es ist ein Schauspiel für die Engel, weil die guckt ja zu. Es ist eine Antwort auf den Teufel und seine Dämonen. Es ist zur Ehre und Verherrlichung des Namens Gottes, einfach zur Verherrlichung, und es ist zum Besten und es dient einer Krone und einem Triumph für den, der durch das Leid hindurchgeht. Jesus der Kraftvolle, Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach: Wer hat mein Gewand angerührt? Inmitten der Menge. Das ist auch so eine interessante Geschichte und ich meine, die könnte uns viel zu sagen haben. Der Herr befand sich also in dieser Menschenmenge, weil da war ein Synagogenvorsteher namens Jairus, der hatte eine todkranke Tochter, 12 Jahre alt, und er bat den Herrn: Komm doch da in mein Haus und leg doch deine Hände auf mein Kind, dass es wieder gesund wird. Und Jesus geht tatsächlich mit ihm und mitten in dieser Menschenmenge, also viele Leute umrankten ihn, und dann ging er in Richtung dieser Synagoge, und da war eine Frau, die war auch sehr, sehr, sehr krank, und die traute sich gar nicht, jetzt irgendwie noch den Herrn zu stören, weil er war ja schließlich auf dem Weg zu Jairus, zu seinem Haus beziehungsweise seinem Töchterlein. Und dann hat sie sich gedacht, ach weißt du, ich schleiche mich von hinten an, und wenn ich nur den äußeren Saum seines Gewandes anrühre, dann werde ich geheilt. Wunderbar, so heimlich und versteckt und schüchtern. Und da ist Jesus und er merkt, da ging eine Kraft von ihm aus. Und wir lesen, da wandte er sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Denn es ist Kraft von ihm ausgegangen. Ja, und die Jünger natürlich, klar, hätten wir wahrscheinlich auch so gemacht. Also Herr, also du bist aber vielleicht lustig. Ja, du bist hier mitten in der Menschenmenge, die schubsen und drücken und schieben und so viele Leute, und du bist auf dem Weg zum Synagogenvorsteher und der ist auch noch da und für den kannst du nicht schnell genug gehen. Und da fragst du, wer hat dich angerührt? Ja, alle haben dich angerührt. Es sind nur so viele um dich. Und dann kommt diese Frau hervor, nein, sagt er, ich möchte wissen, wer mich angerührt hat. Es ist mit Kraft von mir ausgegangen. Eine Frau im Glauben. Und die kommt und sagt ihm die ganze Wahrheit. Und er sagt, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Eine berühmte Persönlichkeit hat einmal gesagt, es kann dir passieren, dass du dich unter Tausenden von Menschen befindest und doch Mutterseelen allein bist, sagte ein Star, ein Weltstar. Und die bekannte Anne Frank, die Jüdin, die dann auch umgekommen ist durch die Nazis, sie schrieb in ihrem Tagebuch, ein Mensch kann einsam sein, obwohl er von vielen geliebt wird, wenn er nicht für einen Menschen das Liebste ist. Ich lese nochmal. Ein Mensch kann einsam sein, obwohl er von vielen geliebt wird, wenn er nicht für einen Menschen das Liebste ist. Es mögen Tausende an ihnen vorübergehen. Es mögen Tausende um dich sein. Es ist nicht so, dass du nicht genug Menschen kennen würdest, aber sie zeigen dir kein Mitgefühl. Du bist allein. Aber für Jesus bist du unter Tausenden die eine oder der eine. Und du bist für ihn das Liebste. Und er möchte die Kraft seiner Liebe an dir wirksam werden lassen. Wo Jesus die Mitte ist, da geht immer Kraft aus. Trost, Heil für die Seele, Vergebung, das alles, was wir brauchen, ewiges Leben. Jesus der Gesandte und der Sendende, und er verließ das Gebiet von Tyrus und Zion wieder und begab sich zum See von Galiläa mitten durch das Gebiet der 10 Städte. Die 10 Städte waren ein Bund von überwiegend heidnisch besiedelten Orten im Ostjordanland, also östlich des Sees Genezareth, und man nannte dieses Gebiet auch das Galiläa der Heiden. Dekapolis, griechisch, oder das Galiläa der Heiden. Jesus Christus wollte auch dort unter diesen Heiden das Evangelium verkündigen. Später, kurz vor seiner Himmelfahrt, hat Jesus diesen Auftrag, das Evangelium unter die Nationen zu bringen, seinen 11 Jüngern gegeben. Das ist ihnen bekannt. Geht hin in alle Welt, sagt er, es heißt so, die 11 Jünger aber, und dann spricht er zu diesen 11 Jüngern, so geht nun hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker und so weiter. Das ist die vornehmste Aufgabe, glaube ich, die wir haben. Es gibt ja wesentlich wichtige Aufgaben. Man kann sich das ja mal fragen. Was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste? Es gibt Menschen, die sind mutig, innovativ und die schaffen Arbeitsplätze. Das ist wunderbar und nötig. Gott sei Dank gibt es die. Es gibt solche, die engagieren sich sozial. Es gibt Politiker, leider werden es immer weniger, die alle Kräfte einsetzen für das Wohl des Volkes. Es gibt Gruppierungen, Menschen, auch individuelle Menschen, die gegen Ungerechtigkeiten vorgehen, gegen Unterdrückung, Korruption, Menschenrechtsverletzungen. Es gibt andere, die setzen sich in der Forschung ein, sei es in der Medizin oder sonst irgendwo in der Wissenschaft, sehr zum Vorteil der Menschheit. Und, Frage, Was ist die wichtigste Aufgabe? Was ist der wichtigste Beruf dieser Welt? Was meinen Sie? Ich sag's Ihnen. Der Landwirt. Unterschätzen Sie das nicht. Der Landwirt ist der wichtigste Beruf in dieser Welt. Na, ist doch klar, oder? Sie wollen doch heute Mittag noch ein gutes Essen essen, oder? Heute Abend. Nur nebenbei. Jedes Jahr werden viele Menschen mit dem Nobelpreis ausgestattet, weil sie irgendetwas Gutes getan haben. Und ich wiederhole nochmal, all diese Aufgaben sind äußerst wichtig und notwendig und haben ihren angemessenen Platz, zumal das ja auch Gaben Gottes sind, die uns von ihm zur Verfügung gestellt werden. Aber ich denke, das Allergrößte und das Allerwichtigste ist, geh hin. Geh hin, setz dich dafür ein. Über alles. Das andere soll nicht vernachlässigt werden. Epheser 3,8 schreibt der Apostel Paulus, das ist seine spezielle Berufung gewesen, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Jeder kann das auf seine Art tun. Was setzt du, was setzen Sie ein, damit das Wort Gottes verbreitet wird? Welche Gaben setzen Sie ein, die Ihnen gegeben sind? Der schönste Dank, sagt jemand, für Gottes Gaben besteht darin, dass man sie weitergibt. Jeder kann das in seiner Art tun, im Kleinen oder im Großen. Ich fand das zum Beispiel ganz speziell, da habe ich jetzt hier einen Bericht bekommen, da heißt es, es geht um die Auferstehung von Jesus Christus. In Zeiten, wo viele lieber ein Frühlingsfest statt Ostern feiern, verweist ausgerechnet eine Supermarktkette auf die christliche Botschaft hinter dem Fest. In einer Broschüre für Kinder erklärt der Discounter Aldi Süd den Ursprung von Ostern. An Ostern feiern Christen auf der ganzen Welt die Auferstehung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. So beginnt das Aldi Süd Kindermagazin auf die Frage, warum überhaupt Ostern gefeiert wird. Auf den 16 Seiten der Kinderbroschüre werden außerdem Osterbräuche, Traditionen erklärt, in Hinblick auf die Auferstehung und dass der Tod nicht das Ende ist und es immer die Hoffnung auf ein neues Leben gibt. Boah, auf nach Aldi! Auf nach Aldi! Ja, denn es geht noch weiter, hier die Schweiz auch, ja? Aldi verkauft Bibeln von Ostern bis Ende 2016. Die Schweiz soll erfahren, wie sehr Gott die Welt liebt. Puh! Aldi-Discounter! Ich finde das klasse. Gut, die Motive? Tatsache. Ich glaube immer erst das Gute. Habe ich mir angewöhnt. Ja? Genauso wie Johnny Cash. Ja gut, da können wir jetzt diskutieren. Ja. Aber er soll sich ja gegen Ende seines Lebens wirklich dem Herrn zugewandt haben. Wie dem auch sei, dieser Mann hat gesagt in einem Liedtext, ich bin kein Prophet, ich bin kein Pastor, ich bin kein weiser Mann, der aus dem Osten kam. Ich singe einfach meine Lieder. Aber ich kann dich zu einer Stadt führen, wo ein Mann gekreuzigt wurde. Ich kann dir sagen, wie er lebte und ich kann dir sagen, weshalb er starb. Ich kann helfen, den Ruhm dieses mächtigen Königs der Könige zu verkündigen. Ja, ich tue es mit den Liedern, die ich singe. Ich hörte von einer Statistik, die besagt, dass bevor sich ein Mensch bekehrt, er im Schnitt etwa 10-mal das Evangelium gehört hat. Im Schnitt. Ob es ihn immer angesprochen hat. Aber bevor sich ein Mensch bekehrt, soll er 10-mal das Evangelium gehört haben. Und sehen Sie, da sind vielleicht Sie die dritte Person oder die siebte oder die zweite oder die erste oder die neunte, selten die zehnte. Oh, der hat sich jetzt bei mir bekehrt. Aber die dritte Person war genauso wichtig wie die zehnte. Verstehen Sie? Auf dem Weg zur Erlösung. Also seien Sie mutig. Seien wir uns unserem Auftrag bewusst. Nehmen wir ihn ernst genug. Was setzen wir dafür ein? Es gibt so tolle Möglichkeiten. Und ich bin so dankbar, dass ich in einem Missionswerk bin, das wirklich da Prioritäten setzt. Und nichts anderes will, als einfach weltweit Menschen mit dem Evangelium zu erreichen und weiterzuführen. Jesus der Dienende. Ja, das ist was Spezielles. Also wo Jesus die Mitte ist, da setzt man sich für ihn ein, da drängt uns der Geist. Und hier Jesus der Dienende, Lukas 22, 27, denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie ein Dienender. Seien wir vorsichtig mit diesem Ausdruck, auf uns bezogen. Wir dienen ja alle so gerne, ja? Mit dem Mund, ne? Da bin ich der Oberdiener. Aber was bedeutet das eigentlich, dienen? Jesus ist Gott gleich, wesenseins mit Gott, ewiger Gottes Sohn. Und er nimmt die unterste Stellung ein und gibt für seine Schöpfung, die er geschaffen hat, sein Leben in den Tod. Michael Kotsch, wir hatten das kürzlich mal veröffentlicht in einer unserer Zeitschriften, schreibt über Jesus: Ihm stand aller Reichtum der Welt zur Verfügung und er verzichtete darauf. Allen Korruptionsversuchen widerstand er fest. Auch durch Ehrungen und Schmeicheleien ließ er sich nicht verführen. Als Schöpfer des Universums lebte er demütig wie ein Diener seiner Geschöpfe. Jesus selbst gründete keine Partei oder Organisation und doch bildeten seine Ideen die Grundlage für unzählige Orden, Universitäten, Forschungseinrichtungen und Kirchen. Er weigerte sich strikt, Gewalt anzuwenden oder jemanden zu bedrängen. Und doch eroberte er die Herzen von Millionen Menschen, vielleicht sogar Milliarden. Man kann mit Recht sagen, würde die ganze Welt den Anweisungen und Forderungen Mohammeds folgen, dann würde Mord, Diktatur, Unterdrückung und Angst unsere Welt regieren. Aber würde die ganze Welt den Anweisungen und den Forderungen Jesu Folgen leisten, dann würde Frieden und Liebe unsere Welt beherrschen. Das ist wahr. Er war der Dienende, nicht der Herrschende, mit dem Schwert, der dreingeschlagen hat und andere vernichtet. Wie sieht das mit uns aus? Dienen wir einander im Sinne des biblischen Dienens oder, denke ich manchmal, man kommt ja auch viel rum, man schaut auch in andere Gemeinden und Kreise hinein, beißen wir uns, zerreißen wir uns, fressen wir uns. Wir wollen ja alle so nah an der Bibel sein. Und wir wissen gar nicht, wie weit wir von ihr weg sind, in Wirklichkeit. Sehen Sie, es ist einfach so, die Liebe ist immer noch das Größte. Die Barmherzigkeit steht bei Jesus immer noch über alle Opfer. Und die gegenseitige Handreichung ist die erste Aufgabe. Er sagt, dient einander durch die Liebe. Das ist der wahre Dienst. Vorrangig. Wir sind ja Spezialisten darin, das alles umzudrehen, ne? Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Also wenn du nicht so bist, wie ich will, dass du sein sollst, wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du nicht mein Bruder. Aus, bumm. Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Dient einander durch die Liebe. Oder ich habe ein Wort hier, Römer 16, 19, hat mich dieser Tage so berührt. Ich möchte euch weise zum Guten und unbeeinflusst vom Bösen wissen. Unbeeinflusst vom Bösen. Puh, da muss ich noch lernen. Wie schnell lässt man sich beeinflussen? Vom Bösen, von Gerüchte, von Neid und so weiter und so fort. Ich las übrigens Neid, ich las da dieser Tage ein kleines Büchlein, das war im Flugzeug, da hatte ich Zeit und da schrieb jemand über Eifersucht und er sagt, Eifersucht vom Urtext her, von der Wurzel her, Eifersucht bedeutet auch sieden beziehungsweise kochen. Sieden beziehungsweise kochen, Eifersucht. Und tatsächlich, wer eifersüchtig ist, kocht über. Ja, der reagiert nicht mehr bedacht. Ja, Sie müssen mal sehen, wenn da irgendwas überkocht, die Milch, ne? Meistens sind es ja die Ehefrau, wie die aufspringen. Boom, zack, die sind am Herd, die Ultraschallgeschwindigkeit. Ja? Und wenn sie noch einen Stuhl unterwegs umhauen, kochen, sieden, und das plätschert ja dann auch so, und, ne, das schäumt ja über und boom, da überall hin und die Flecken und das riecht und etc. Da reagiert man nicht mehr bedacht, wenn man überkocht vor Eifersucht. Jesus der Gegenwärtige. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen oder da bin ich in ihrer Mitte. Dieses Wort hat schon manchem Kopfzerbrechen gebracht. Die Frage, die sich nämlich hier aufdrängt, ist ja die, ja okay, das ist ein schönes Wort, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte oder bin ich mitten unter ihnen. Ja, und wenn ich alleine bin? Wenn ich jetzt alleine bin, ist dann der Herr nicht da? Nur wenn zwei oder drei versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen? Und bin ich alleine, ist dann da keine Gemeinde, keine Kirche, kein Christus in mir oder wie? Wir wissen natürlich, der Herr Jesus, der sagt das einmal, das müssen wir berücksichtigen, noch vor Pfingsten. Noch vor Pfingsten. Und es geht hier noch auch ums Judentum wieder einmal, ja? Und um deren Belange auch im Blick von dem, was im Alten Testament schon gang und gäbe war. Der Heilige Geist war noch nicht da, aber seit Pfingsten lebt der Heilige Geist in jedem von Menschen, die glauben, die wiedergeboren sind. Ja, sie sind wiedergeboren, der Heilige Geist lebt in ihnen und Jesus ist die Mitte. Es dreht sich bei dieser Aussage im Matthäus-Evangelium Kapitel 18 um die Zurechtweisung eines Bruders, der gesündigt hat. Das ist der Kontext. Diesen soll man zuerst alleine unter vier Augen ansprechen. Das wird ja schon mal ganz wenig gemacht. Ne? Meistens redet man ja mit anderen über ihn oder über sie, aber nicht mit dem Betreffenden. Das ist eine große Not innerhalb der Gemeinde Jesu. Stellt man überall fest. Wenn er nicht hört, nachdem man allein mit ihm gesprochen hat, ruft man einen oder zwei andere hinzu. Denn alles muss beruhen auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen, heißt es im Alten Testament. Ich lese 5. Mose 19, 15. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten, wegen irgendeiner Schuld oder wegen irgendeiner Sünde. Da sehen wir mal, wie gerecht die Bibel ist. Mit der man sich versündigen kann, sondern auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen. Wenn dieser Mensch nicht auf dich gehört hat und du hast zwei hinzugezogen und er hört immer noch nicht auf euch, dann sage es der Gemeinde. Und in diesem Fall steht die Gemeinschaft unter der vollen Autorität des Herrn, weil er in ihrer Mitte ist. Jesus ist in der Mitte unserer Gemeinde. Und wenn jemand hier notgedrungen in eine, wie man so sagt, Gemeindezucht getan werden muss, dann bedeutet das, Jesus ist dabei als Zeuge, er stellt sich dazu. Unser Handeln als Gemeinde gegenüber dieser Person ist dann rechtsgültig. Sie trägt das Gotteszeugnis. Wo Jesus in der Mitte ist, da geht man biblisch vor, nicht außerbiblisch. Und das ist auch der nächste Punkt. Jesus, der Friedensstifter. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihrer Mitte und er sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Och, der hätte doch alles Mögliche sagen können. Ne? Mensch, ihr seid mir vielleicht ein paar Handwerker. Ja? Ihr seid mir vielleicht ein paar Theoretiker. Ihr seid mir vielleicht Jünger. Alle seid da weggelaufen. Wo seid ihr denn gewesen, als ich am Kreuz hing? Ja? Oder als ich im Gethsemane oder dann verhört wurde? Ach, was hätte er alles sagen können? Und er kommt in ihre Mitte und er sagt, Friede euch, das ist das Erste. Friede euch. Jesus brachte uns den Frieden und darum sind wir verpflichtet, diesem nachzustreben. Wo Jesus die Mitte ist, sucht man Frieden. Und Paulus sagt im 2. Timotheus 2, 22, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Ja, aber da ist doch, den kann ich überhaupt nicht verstehen. Oder die, die ist im Hauskreis, die redet immer dazwischen und so. Und die hat so eine andere Meinung oder irgendwie was. Ja, darum geht es nicht. Ruft er oder sie, auch wenn sie eine andere Art hat als du, auch von Herzen den Herrn an, ja oder nein? Ja, das kann ich nicht verleugnen. Also, jage der Gerechtigkeit nach, dem Glauben, der Liebe und dem Frieden. Das hat dann höchste Priorität. Zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Waren Sie schon mal auf der Jagd? Vielleicht nach Ihrer Ehefrau, als Sie sie kennenlernten oder kennenlernen wollten, ja? Später ist sie dann Ihre Ehefrau geworden. Oder die Jäger. Was macht man, wenn man jagt? Man ist voll konzentriert. Man hat ein konkretes Ziel im Auge, das hat man fixiert. Man ist innerlich und äußerlich voll darauf eingestellt. Man lässt sich durch nichts ablenken. Man überwindet sogar Hindernisse und man jagt so lange, bis man das Ziel erreicht hat. Also sagt Paulus, jage der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe und dem Frieden nach. Jage ihm nach, nicht... Jage ihm nach, streng dich an. Und da gibt es ein Wort, das hat mich lange sehr bewegt. Ist ja ganz ähnlich, Hebräerbrief 12, 14, 15. Jagt nach dem Frieden mit jedermann. Damals wieder. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Und jetzt kommt es. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch sie befleckt werden. Ich sage Ihnen, es geht mir wirklich nah. Bittere Wurzel und viele andere werden dadurch befleckt. Passt auf, sagt der Hebräerbriefschreiber. Jagt dem Frieden nach und der Heiligung mit jedermann und jeder Frau. Ohne die wird niemand den Herrn sehen. Puh, jetzt haben wir es. Mir ist aufgefallen, echt, mir ist aufgefallen, ich habe schon sehr viele Botschaften darüber eigentlich gehört, und mir ist aufgefallen, dass die meisten erwähnen nur die Heiligung. Die lesen zwar alles, den ganzen Text, aber dann sagen sie, ja, wenn du dich der Heiligung nachjagst, dann wirst du den Herrn nicht sehen. Und da wird unterschlagen, dass der Frieden sogar noch zuerst genannt wird. Jaget nach dem Frieden und der Heiligung. Ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Ohne Frieden gegen jedermann gibt es keine Heiligung. Das können Sie vergessen. Und wenn ich in der Heiligung stehe, dann suche ich Frieden mit jedermann. Das ist wie eine Symbiose. Da ist das eine vom anderen abhängig. Jesus ist der Heilige und er brachte uns Frieden. Und er kommt in die Mitte seiner Jünger und er sagt, statt sie erstmal zusammenzuschlagen, ja, Friede mit euch. Es sollte niemand, ich sage mir das, es sollte niemand von Heiligung reden, wenn er nicht alles für den Frieden tut. Das klammert sich aus. Das klammert sich aus. Und die bittere Konsequenz von der Vernachlässigung dieser beiden Dinge, Friede und Heiligung, ist dann eben, dass Jesus nicht gesehen wird. Und da ist natürlich jetzt die Frage, ja, ist das denn möglich? Ich bin doch Christ, ich glaube doch an Jesus. Was meinen Sie, ist das möglich, dass ich einmal den Herrn Jesus nicht sehe? Ich sage es Ihnen, es ist unmöglich. Ist unmöglich. Glauben Sie, dass Sie irgendwo dann im Himmel sind, im ewigen, herrlichen Reich Gottes, und dann so an der Hinterecke, letzten Ecke vom Himmelreich, gibt ja sowieso keine Zeit und Raum mehr, ja? In einem Schuppen, einem herrlichen Schuppen mit Goldfenster, aber wo Sie dann den Herrn Jesus nie sehen werden. Glauben Sie das? Gibt es dafür einen Beweis? Ja, 1. Johannes 3, 2 bis 3. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbart werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Also es ist genau umgekehrt eigentlich. Gerade weil wir ihn sehen werden, reinigen wir uns. Weil wir ihn sehen werden. Nicht aus Angst, dass wir ihn nicht sehen werden. Jeder wiedergeborene Christ wird Gott sehen, wird Jesus Christus sehen. Was bedeutet das nun aber im Hebräerbrief? Ja, das hat eine ganz praktische Konsequenz, denn es wurde ja gesagt, dass sich eine bittere Wurzel über euch in euch entstehe und viele dadurch befleckt werden. Was bedeutet das? Das bedeutet in Bezug auf die Erlösten, Ich meine, wer keinen Frieden hat, keine Heiligung hat, indem er Jesus nicht kennt, der wird tatsächlich, wer nicht wiedergeboren ist, der wird Jesus nicht sehen. Das ist ganz klar. Der wird Gott nicht sehen. Der ist verloren. Aber Christen, erlöste Christen, das bedeutet jetzt, dass dort, wo wir als Gemeinde nicht dem Frieden nachjagen mit jedermann und der Heiligung, da wird Jesus nicht gesehen. Verstehen Sie? Da wird Jesus in unserer Gemeinschaft nicht erkannt. Da wird er nicht gesehen. Denn wer sollte denn Jesus erkennen, wenn sich Christen nur streiten? Und das sind Ungläubige. Ich habe das schon mal erfahren. Da hat mir jemand gesagt, aber die sind sich ja nur in der Wolle. Da redet der eine über den anderen hier auf unserer Etage. Und das ist ein Gemecker und jeder ist unzufrieden und die haben sie in der Wolle und der eine schleicht dem anderen hinterher und was hast du mit der Waschmaschine und was weiß ich nicht alles. Ja? Ja, da wird doch Jesus nicht gesehen, wenn da einer ist, der noch nicht Christus kennt. Verstehen Sie? Das, glaube ich, ist gemeint. Wenn wir nicht dem Frieden und der Heiligung nachjagen, dann wird Jesus nicht gesehen. Vorletztens, kurz. Jesus, der Mitgekreuzigte, dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Ich möchte diesen Vers als Anlass nehmen, uns darauf aufmerksam zu machen, dass wir mit Christus mitgekreuzigt sind. Und das bedeutet nach Römer 6, 6-8, wir wissen, das ist schön, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt wird, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir auch, dass wir mit ihm leben werden. Was ist das für ein Heilspanorama in 7 Aussagen? Wir wissen. Gewissheit. Dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist. Dass wir nicht mehr, drittens, der Wirksamkeit der Sünde unterworfen sind. Viertens, dass wir der Sünde nicht mehr dienen müssen. Fünftens, dass wir von der Sünde freigesprochen sind, ein für alle Mal. Für immer vollkommen gemacht, Hebräerbrief. Sechstens, wir sind mit Christus gestorben. Siebtens, und wir werden mit ihm leben. Das ist die Stellung, die wir vor Gott haben. Das ist die Stellung, in der Gott dich sieht. Aber in der Praxis soll sich das natürlich verwirklichen und da sieht es manchmal dann ganz anders aus. Woran liegt das? Der Galaterbrief gibt uns da die Antwort. Kapitel 5, Vers 24 und 25. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Also ich muss dieses Fleisch, diesen Leib, der noch der Sünde immer wieder unterstellt ist, nicht mehr der wiedergeborene Mensch, mein Wesen, aber dieses Fleischliche, das muss ich immer wieder entziehen, der Versuchungen entziehen, wo ich weiß, da ist eine Gefahr für mich, da bin ich empfindlich, da könnte ich zu Fall kommen, da musst du dich so weit wie möglich von trennen, verbrennen, wegschmeißen, in den Müll kippen, was weiß ich. Ja. Oder alte Gesellschaften, die dir eine Gefahr werden können. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Wo Jesus die Mitte ist, da will man ihm gefallen. Wo Jesus die Mitte ist, da regiert der Frieden. Und wo der Frieden nicht regiert, da ist Jesus nicht die Mitte. Und letztens, Jesus die Mitte des Himmels. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, da sehen wir die Dreieinheit, ja? Inmitten des Thrones Gottes ist Jesus, also in Gott, Gott selbst. Wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Jesus ist das absolute Zentrum des Himmels und aller Ewigkeiten. Er ist der Mittelpunkt auf dem Thron Gottes, wesenseins mit dem Vater. Und wir dürfen ihn sehen, wie er ist. Er wird mit dem Vater auch den Mittelpunkt bilden auf der neuen Erde. Offenbarung 21, 22. Und hier möchte ich schließen mit ein paar Sätzen von Spurgeon, weil er das so gut zusammengefasst hat. Er schreibt, die Straßen aus Gold werden uns wenig beeindrucken. Und die Harfenklänge der Engel werden uns nur wenig erfreuen im Vergleich zu dem König, der in der Mitte des Thrones ist. Er ist es, der unsere Blicke und Gedanken an sich ziehen wird, der unsere Liebe entfachen und alle unsere geheiligten Gefühle auf ein Höchstmaß unaufhörlicher Anbetung bringen wird. Wir werden Jesus sehen. Lasst ihn uns in der Mitte haben, auch ich ringe darum. Inmitten unserer Gemeinde, unserer Gemeinschaft und auch der Gemeinschaft mit anderen Christen, überall, wo wiedergeborene Christen zusammenkommen. Alle, die den Namen des Herrn aufrichtig anrufen. Christus im Zentrum. Lasst uns ihm die Priorität geben, ihm dienen, unsere Gaben dafür einsetzen, unser Gebet, unser Leben, damit seine Botschaft verkündigt wird. Denn eines Tages werden wir im Himmel sein, ringsum diesen Thron, wo er die Mitte ist. Und da werden wir uns freuen für alles, was wir eingesetzt haben. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema »Auf die Mitte kommt es an«. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!